Also, dann machen wir gleich weiter in unserer Session hier über Betriebssysteme. Ich habe hier ein Thema anzukündigen, was ich finde ich sehr futuristisch anhört. Raumzeit und sowas ist fast ein bisschen relativistisch. Schauen wir mal, wie relativ das Ganze wird. Also der Redner, Martin Däumler hier von der Technischen Universität hier in Chemnitz. Top-Down-Ansatz für eine generische Programmierabstraktion in realer Raumzeit. Ich finde es ein sehr interessantes Thema und ich bin sehr gespannt, was du da zu sagen hast.
So, also meine Damen und meine Herren, herzlich willkommen zum Vortrag mit dem Thema ein Top-Down-Ansatz für eine generische Programmierabstraktion in realer Raumzeit. Ich möchte heute im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage Ihnen etwas über innovative Betriebssystemkonzepte und erzählen und gleichzeitig einen Einblick in die aktuelle Betriebssystemforschung an der TU Chemnitz geben. Also bei diesem langen Titel fragen sich einige von Ihnen bestimmt, was ist überhaupt damit gemeint? Wir wollen oder der Lehrstuhl für Betriebssysteme möchte eine Programmierabstraktion entwickeln, die erstens eine Top-Down-Sichtweise auf ein verteiltes System unterstützt, zugleich eine Anwendung generisch beschreiben kann und diese Anwendungen sollen in realer Raumzeit ausgeführt werden. Was diese Begriffe im Einzelnen bedeuten, wird im Laufe des Vortrags noch deutlich werden. Hintergrund des Ganzen ist, dass der Lehrstuhl für Betriebssysteme derzeit ein Betriebssystem entwickelt für verteilte mobile Systeme. Verteilte Systeme sind gewissermaßen schon ein alter Hut und daher bietet sich an, um die Neuerungen in unserem Projekt hervorzuheben, bietet sich der Vergleich mit konventionellen verteilten Betriebssystemen an. Konventionelle verteilte Systeme oder Betriebssysteme am Beispiel von Schwarmprojekten verfolgen eine sogenannte Bottom-up-Sicht bzw. eine Knotensicht. Das heißt, der Anwendungsprogrammierer sieht, wenn er eine Anwendung programmiert, die Verteiltheit des Systems ganz explizit. Er muss bei der Programmierung darauf Rücksicht nehmen, dass das System aus mehreren Knoten besteht und dass diese Knoten je nach Anwendung kooperieren müssen und diese Kooperation muss explizit beschrieben werden. Demgegenüber steht eine Systemsicht, ein Top-Down-Ansatz, wie er bei gängigen verteilten Betriebssystemen wie PLAN9 oder Emerald oder Amoeba oder wie auch immer angewandt wird. Das heißt, ein Nutzer eines solchen Betriebssystems sitzt beispielsweise an einem Terminal und er führt seine Anwendung aus, aber die Verteiltheit des Systems, das heißt die Tatsache, dass das System aus vielen verschiedenen vernetzten Knoten besteht, das bleibt für ihn transparent. Der zweite wichtige Punkt, der für uns relevant ist, ist die sogenannte Orts- bzw. Bewegungstransparenz. Orts- bzw. Bewegungstransparenz meint, dass die Bewegung der Anwendung bzw. des verteilten Systems an und für sich verborgen bleibt. Ein Beispiel dafür ist das allgegenwärtige Mobilfunknetz. Ein Mobilfunkteilnehmer, der telefoniert und während des Telefonats die Sendezellen wechselt, soll möglichst nichts davon mitbekommen oder das Gespräch soll eben nicht abreißen. Das heißt, die Bewegung des Teilnehmers muss berücksichtigt werden, ohne dass sie irgendwie die Anwendung beeinflusst. Demgegenüber steht ein Orts- bzw. Bewegungsbewusstsein, wie beispielsweise auch in Schwarmprojekten. Dort, wenn wir da kleine mobile Roboter haben, die sich bewegen können, dann ist die Bewegung dieser Roboter ein expliziter Teil der Anwendung. Und wie Sie jetzt schon mitbekommen haben, die Schwarmprojekte, die relativ eng verwandt sind mit unserem Projekt, realisieren einmal die Knotensicht und einmal ein Orts- und Bewegungsbewusstsein. Die Neuerung an unserem Projekt, welches wir FlockOS genannt haben, ist die Vereinigung aus dieser Systemsicht und aus diesem Orts- und Bewegungsbewusstsein. Das heißt, wir möchten in unserem Projekt FlockOS dem Programmierer und auch dem Anwender eine Systemsicht, eine Top-Down-Sicht auf das System ermöglichen. Das heißt, es wird gegen ein einziges System programmiert, anstatt hinter dem Hintergrund, dass das System verteilt ist. Und dem gegenüber, und dazu kommt noch hinzu, dass die Anwendungen orts- bzw. bewegungsbewusst sind. Das heißt, na genau, was es genau heißt, kommt jetzt auf dieser Folie. Um jetzt das näher zu erklären, möchte ich auf einige Anwendungsbeispiele, für die FlocOS gedacht ist, eingehen. Generell kann man sagen, FlocOS ist für alle Anwendungen gedacht, bei denen mobile Roboter kooperieren müssen. Erstes Anwendungsbeispiel wäre, was uns dann auch durch den Vortrag begleiten wird, ist die Observation eines bestimmten Gebietes oder einer bestimmten Person, eines Objekts einfach durch Satelliten oder Drohnen, das heißt bewegliche Knoten. Zweites Anwendungsbeispiel, was das Anliegen von FlocOS vielleicht am besten verdeutlicht, aber auch sehr, sehr komplex ist, ist Roboterfußball. Beim Roboterfußball müssen die Bewegungen einzelner Roboter derart koordiniert werden, dass eben der Ball möglichst ins Tor gebracht wird. Drittes Anwendungsbeispiel sind sogenannte Hoovering Data Clouds, also auf gut Deutsch irgendwelche Datenwolken. Und Hoovering Data Clouds lassen sich am besten an einem Beispiel für die Verkehrsführung erklären. Nehmen wir an, auf der Autobahn kommt es zu einem Stau, dann sind viele Fahrzeuge auf kurzem Raum, also befinden sich viele Fahrzeuge auch relativ eng im Raum und die haben noch bestimmte Eigenschaften, wie sie fahren nicht schnell und haben geringen Abstand, was auch immer. Das heißt, jedes Fahrzeug bei so einer Anwendung ist Teil der gesamten Anwendung und je nachdem, wie groß der Stau ist, wie auch immer, können dann verschiedene Aktionen erfolgen, wie beispielsweise Meldungen ans Verkehrsleitsystem oder es wird ein Notruf ausgelöst, wie auch immer. Viertes Anwendungsbeispiel sind intelligente, kooperierende Navigationssysteme. Man stelle sich vor, zwei Personen sollen sich in einer ihnen unbekannten Umgebung an einem gemeinsamen Punkt treffen. Dieser Treffpunkt ist im Vorhinein nicht bekannt und die Navigationssysteme lotsen beide Personen zu einem Ort und es könnte jetzt die Maßgabe sein, dass beide Personen den gleichen Weg zurückzulegen haben oder dass sie gleichen Fahrtkosten haben etc. Auf jeden Fall, in diesem Fall müssen auch die beiden Navigationssysteme oder auch mehr Navigationssysteme miteinander kooperieren. Um das zusammenzufassen, all diese Anwendungen müssen neben zeitlichen Bedingungen auch räumliche Bedingungen erfüllen. Ich denke, am Roboterfußballbeispiel wird das am deutlichsten, da hier ein Roboter, um beispielsweise einen Ball annehmen zu können bei einem Passspiel, dann muss dieser Roboter nicht zu einer bestimmten Zeit, also muss der Roboter zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. Und daher kommt der Begriff reale Raumzeit. Also quasi eine Erweiterung der Echtzeit, wo zeitliche Bedingungen eingehalten werden müssen, kommen hier noch räumliche hinzu. Wir wollen nun als einen Schritt in dem ganzen Projekt FlocOS zunächst einmal eine geeignete Programmierabstraktion dafür entwickeln. Diese Programmierabstraktion muss diverse Eigenschaften erfüllen. Sie muss, wie schon angesprochen, zunächst die Systemsicht unterstützen oder realisieren oder sie muss dem Programmierer die Möglichkeit geben, gegen ein System zu programmieren, ohne dass er die explizite Kooperation der einzelnen Knoten berücksichtigen muss. Die Generizität ist eine weitere Anforderung, die es dem Programmierer ermöglichen sollte, die Anwendung unabhängig von der Ausführungsumgebung zu formulieren. Das heißt, unter Ausführungsumgebung verstehen wir, dass quasi den Maßstab des auszuführenden Systems. Beispielsweise, ob eine Anwendung, die ein bestimmtes Objekt beobachtet, nun von Satelliten ausgeführt wird oder von Drohnen, was denn die beiden Beispiele sein werden, das soll dem Programmierer, dem Anwendungsprogrammierer bei der Programmierung erstmal egal sein. Und wie eben schon erklärt, diese Programmierabstraktion muss in der Lage sein, räumliche und zeitliche Bedingungen ausdrücken zu können. Als Lösungsidee, die im Moment sehr vielversprechend ist, sind sogenannte Raum-Zeit-Constraints, die den imperativen oder den Anwendungscode erweitern sollen. Und zunächst einmal, was sind überhaupt Constraints? Constraints sind, ja, wenn man es ins Deutsche übersetzen würde, sowas wie Bedingungen, Beschränkungen oder Einschränkungen. Constraints haben die Eigenschaft, dass sie es erlauben, Probleme mit unvollständigen Informationen zu beschreiben. Und was auch sehr wichtig ist, Beziehungen zwischen Objekten, beispielsweise zwischen dem System als Objekt und dem Referenzobjekt, was beobachtet werden soll, zu beschreiben. Constraints werden mit einem sogenannten Constraint Resolver oder Constraint Solver gelöst. Gängige Constraint Solver sind im Wesentlichen intelligente Backtracking-Suchalgorithmen. Ein Beispiel für ein Constraint-Problem ist ein lineares Gleichungssystem. Hier könnte, im Gegensatz zu dem eben Gesagten, als Constraint Solver das gaußsche Eliminationsverfahren eingesetzt werden. Vielleicht etwas praktischeres Beispiel für ein Constraint-Problem wäre, man hat ein Zahlenschloss, hat aber bei dem Zahlenschloss die letzte Ziffer vergessen. Und man weiß von der letzten Ziffer nur, dass sie ungerade war, dass sie eine Primzahl war und dass sie größer als 3 war. Dann vielleicht, okay, also diese, das ist natürlich sehr akademisch, aber es verdeutlicht, dass eben diese Aussagen, ungerade Primzahlen größer als 3 sind eben die Constraints des Problems. Dann blieben übrig, wenn jetzt die Ziffern nur von 1 bis 9 sind, nur noch die 5 und die 7 übrig. Und der Constraint Solver müsste jetzt beide Lösungen finden. Und wenn es ein ordentliches Zahlenschloss ist, dann ist auch nur eine Ziffer die optimale Lösung, die dann wirklich das Schloss öffnet. Das Ganze ist sehr eng verwandt mit der Logikprogrammierung. Auch der Constraint Solver hat durchaus Parallelen zu Algorithmen, die Logikprogramme lösen. Wir möchten nun Constraints etwas aufbohren sozusagen und mit sogenannten Raum-Zeit-Constraints Einschränkungen bzw. Beziehungen zwischen Objekten in Raum und in Zeit beschreiben. In Zeit, also die Beschreibung von Constraints in Zeit, kennt man schon aus Echtzeitsystemen, da ist eine Deadline ein Zeit-Constraint einfach und wir möchten diese Constraints noch erweitern und räumliche Gegebenheiten einfügen. Um das Verständnis für diese Constraints und den genannten Anforderungen an FlockOS zu verdeutlichen, haben wir eine Trennung dieser Constraints in 3 Klassen vorgenommen. Das sind zum einen die Anwendungsconstraints, die, wie schon gesagt, den Anwendungscode erweitern. Dann losgekoppelt von den Anwendungsconstraints sind sogenannte Systemconstraints. Diese Systemconstraints sollen im Wesentlichen die Eigenschaften des ausführenden Systems beschreiben. Das heißt, welche Bewegungen kann ein System ausführen, wie schnell und so weiter und so fort. Welche Bewegungen kann ein Knoten des Systems ausführen. Die Laufzeit-Constraints, ja, die hier als eigene Klasse stehen, sollen im Wesentlichen die beiden Anwendungs- und Systems-Constraints dann zur Laufzeit instanzieren bzw. ergänzen. Also als Laufzeit-Constraints könnten zum Beispiel die Anzahl der Knoten, die zur Laufzeit dann wirklich zur Verfügung stehen, gelten oder auch Nutzereingaben einfach. Ich möchte dieses Konzept anhand eines Beispiels erklären, in dem es darum geht, ein bestimmtes Gebiet zu beobachten. Also in dem Beispiel so ein System aus Satelliten, die um die Erde kreisen, dieses kleine Gebiet, was durch diese gestrichelten Linien gekennzeichnet ist, beobachten. Auf der linken Seite ist mal im Pseudocode, also es ist nicht ganz sauber, ist klar, der imperative Anwendungscode gegeben. Ein Programmierer würde die Anwendung so schreiben, dass eine Funktion observe, also beobachte, aufgerufen wird und dass in dieser Funktion wird noch ein Parameter die Anzahl der Beobachtungen, also Beobachten können jetzt Fotos sein oder auch Videoschnitte, wie auch immer, sein. Und mit der Read-Operation wird dann die tatsächliche Beobachtung ausgeführt. Und dieser Parameter OBSystem ist eine Art Ressource und soll in dem Sinne als eine Art File-Descriptor sein, dieser File-Descriptor spricht dieses eigentliche Beobachtungssystem an und wenn diese Ressource verfügbar ist, dann kann die Read-Operation auch ausgeführt werden. Zunächst einmal, um das Ganze etwas zu vereinfachen, noch ein paar generelle Annahmen. Also die Bewegung eines einzelnen Objekts wird mit diesen mit diesem Ausdruck hier kenntlich gemacht. STT steht für Space-Time Trajectory, zur Raumzeitkurve, und beschreibt einfach die Bewegung eines einzelnen Knotens. Also es kommt dann auch auf die Umgebung an. Das heißt, im Weltall, wenn Satelliten auf einer Kreisbahn sind, dann ist diese Raumzeitkurve wahrscheinlich irgendeine Winkelfunktion, also eine Kreisfunktion. Und wenn es in einem anderen Koordinatensystem ist, dann ist diese Raumzeitkurve natürlich etwas anders. Der zweite Punkt ist wesentlich an der Stelle. Und zwar, ich hatte vorhin gesagt, wir wollen eine Systemsicht erreichen. Und dieses STT Current soll die Position des Knotens beschreiben, der gerade die Anwendung ausführt. Das bedeutet, dieses STT Current ist eine Art virtualisiertes Ausführungssystem. Und dieses STT Current ist auch das, was der Programmierer dann benutzt. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in diesen imperativen Code, dieser imperative Code, da wird ja so geschrieben, als würden wir an einem einzelnen Computer sitzen. Also hier wird in diesem Code keinerlei Bezug darauf genommen, dass das ausführende System verteilt ist. Und um das zu unterstützen, damit der Anwendungsprogrammierer wirklich nur gegen ein System programmiert, wird diese Variable oder dieser Platzhalter STT Current gewählt. Dieses CS steht für Closure Space und soll im Beispiel einfach dasjenige Gebiet beschreiben, was beobachtet werden soll. Dieser Ausdruck hier unten ist mathematisch nicht ganz sauber, das weiß ich auch, aber er soll ausdrücken, wenn die Schnittmenge aus beiden Ausdrücken nicht leer ist, dann befindet sich der Knoten, der die Anwendung gerade ausführt, innerhalb des zu beobachtenden Gebietes. Und letzte Annahme ist, dass die Variable OpSystem, die schon im Code eingeführt wurde, eben eine Art Ressource darstellt, die benötigt wird, um die Anwendung ausführen zu können, und sie ist genau dann verfügbar, wenn sie den Wert 1 hat. Dann kommen wir nun zur Aufstellung der Raum-Zeit-Constraints für diese Anwendung. Die Anwendungs-Constraints ist relativ simpel, es ist nur ein einziger, und er sagt aus, wenn sich der Knoten, der die Anwendung gerade ausführt, innerhalb des zu beobachtenden Gebietes befindet, dann ist diese Variable OpSystem, dann ist diese Ressource verfügbar. Das heißt, mit diesem Constraint wird deutlich gemacht, die Anwendung wird ausgeführt, wenn sich das System innerhalb dieses Gebiets befindet. Davon losgelöst sind sozusagen die System-Constraints. Die System-Constraints beschreiben jetzt mal auf ganz, ganz primitive Weise das auszuführende System. Wir haben als erstes irgendwie eine Menge von Satelliten. Die Menge der Satelliten steht zur Programmierzeit noch nicht fest, weil ja zur Laufzeit beispielsweise eine ausfallen könnte. Dann wird im zweiten System-Constraint werden die Bewegungen der einzelnen Satelliten beschrieben. Also die Satelliten, hier finden wir wieder diese Space-Time-Trajectory, und diese ist in diesem sehr primitiven Beispiel, wo die Satelliten sich nur auf einer Kreisbahn bewegen, nur abhängig von der Winkelgeschwindigkeit Omega und von einem Initialwinkel zum Startzeitpunkt TS der Anwendung. Mit diesen beiden oder mit diesen drei Constraints, die aufgestellt wurden, waren wir, es muss ganz deutlich werden, dass wir mit diesen Constraints diese Systemsicht wahren. Wenn wir uns diesen imperativen Code anschauen und auch die Anwendungs-Constraints hier oben, dann wird zu keinem Zeitpunkt Bezug auf die Verteiltheit des Systems genommen. Die Generizität, also die Anforderung der Generizität wird auch gewahrt, da die Anwendungs-Constraints, also die Beschreibung der Anwendung, im Grunde losgelöst ist von den System-Constraints. Die System-Constraints könnten auch anders aussehen. Das heißt, wenn das auszuführende System ein anderes ist, dann sind die System-Constraints anders, aber die Anwendungs-Constraints nicht. Und ja, wie man schon an den Ausdrücken sehen kann, wir beschreiben hier irgendwie eine Bewegung und hier ein Gebiet. Also, dass hier die reale Raumzeit mitbeschrieben wird, ist, denke ich, auch klar. Die Laufzeit-Constraints, um jetzt die Anwendung vollständig zu instanzieren, könnten sein, dass, also jetzt mal kurz zusammengefasst, dass der Nutzer zur Laufzeit erstmal das Gebiet, was beobachtet werden soll, eingibt. Das ist hier einfach, also hier mit Sigma 0 und Sigma 1 bezeichnet, das Gebiet, was beobachtet werden soll. Und im zweiten Punkt kurz zusammengefasst, zur Laufzeit könnten noch festgelegt werden, die überhaupt die Anzahl der Satelliten, die zur Verfügung stehen, dann die Initialposition, die Winkelgeschwindigkeit und überhaupt der Startzeitpunkt der Anwendung. Mit diesen Constraints, mit allen drei Constraint-Klassen, ist die Anwendung vollständig beschrieben und unser System soll nun aus diesen einzelnen, aus diesen Constraints einen Schedule, einen Plan für die einzelnen Komponenten des Systems erarbeiten. Jetzt mal beispielhaft aufgeführt ist das Schedule für den Satelliten S0. Das heißt, das ist dieser hier oben. Dieser Satellit soll sein Observationssystem zum Zeitpunkt T ist gleich 87,5 Minuten einschalten und wenig später, offenbar, wenn er den Bereich wieder verlässt, wieder abschalten. Also diese 100 Minuten sind in dem Falle die Umlaufzeit. Und was wesentlich ist für den Nutzer, für den Anwender interessiert kaum das Schedule der einzelnen Satelliten, sondern vielmehr der Schedule der Anwendung. Und der Schedule der Anwendung ist logischerweise sehr eng verknüpft mit dem Schedule der einzelnen Satelliten. Und für den Nutzer dann interessant ist dieser Schedule. Und wir sehen, der Schedule dieses einzelnen Satelliten findet sich hier in der letzten Zeile wieder. Zu diesen Zeitpunkten kann also die Anwendung ablaufen sozusagen. Genau. Ich denke, das war jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel mit wenig Freiheitsgraden. Und um die Generizität unseres Ansatzes noch stärker zu unterstreichen, betrachten wir die gleiche Anwendung, jedoch mit einem anderen auszuführenden System. Die Gemeinsamkeiten zu dem vorangegangenen Beispiel sind, dass die Anwendungsbeschreibung die gleiche bleibt und dass auch die gleichen generellen Annahmen gelten. Der Unterschied zu dem Satellitenbeispiel ist hingegen, dass die Bewegung der Drohnen mehr oder weniger frei ist. Das heißt, die Drohnen können bestimmte Bewegungen ausführen. Also sie können nach links fliegen, nach rechts fliegen, geradeaus fliegen, wie auch immer. Und weil wir uns in einer anderen Umgebung befinden, ist natürlich auch das Zielgebiet ein anderes. Das heißt, es müssen, um die Anwendung auf ein anderes Ausführungssystem zu portieren, in Anführungsstrichen, müssen lediglich die System-Constraints und auch die Laufzeit-Constraints geändert werden. Ich möchte jetzt die Constraints der Einfachheit halber nicht nochmal in mathematischer Schreibweise angeben, sondern mal kurz gefasst. Also System-Constraints könnten sein, dass die Drohnen nicht kollidieren sollen, dass zwei Knoten nie zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein sollen, weil sie dann beschädigt werden könnten. Oder, und was eigentlich wesentlicher ist, die Drohnen können nur bestimmte Bewegungen, wie eben schon gesagt, ausführen. Also sie können in dem Falle, wir haben es in dem Papier so, der Einfachheit halber so gehandhabt, dass die Drohnen nur geradlinige Bewegungen ausführen können. Die Laufzeit-Constraints sind natürlich wieder die Nutzereingabe, die Beschreibung des zu beobachtenden Gebietes, was natürlich dann abhängig ist von dem geltenden Koordinatensystem, was hier bei dem Satellitenbeispiel mit Winkeln gegeben war. Und hier ist es ja irgendwie ein mathematischer Ausdruck. Also ein Beispiel, wenn wir uns mal zurück auf die Grafik gehen, dann ist das zu beobachtende Gebiet kein Winkelabschnitt, sondern eben so ein Kreis, wie auch immer. Genau, und andere Laufzeit-Constraints sind wieder die Anzahl der verfügbaren Drohnen oder die Festlegung der wetterabhängigen Höchstgeschwindigkeit, je nachdem, was erst zur Laufzeit feststeht. Daraus ergibt sich wieder ein Schedule für die einzelnen Drohnen, hier beispielhaft an Drohne 0 präsentiert. Der Unterschied zu dem Satellitenbeispiel ist, dass hier in dem Schedule die Bewegungen der einzelnen Drohnen oder dieser Drohne mit berücksichtigt werden muss. Das heißt, die Drohne bewegt sich in dem Fall von dem im Koordinatensystem von Punkt 1,5 auf 5,4 und so weiter und so fort. Und was auch wesentlich und auch ein wichtiger Punkt ist natürlich wieder das Schedule des Beobachtungssystems. Das heißt, erst wenn die Drohne durch die Bewegungen innerhalb des zu beobachtenden Gebietes gelangt ist, dann kann es natürlich oder macht es erst Sinn, das Beobachtungssystem einzuschalten. Daraus ergibt sich wieder der Anwendungsschedule, der jetzt in dem Falle nicht so klar aus dem Schedule der Drohne hervorgeht. Also im Beispiel oder im Paper haben wir ja zwei Drohnen und daraus ergibt sich eben dieser Anwendungsschedule, der für den Nutzer interessant ist. Gut, ich habe Ihnen jetzt erklärt oder versucht zu erklären, wie wir mit Raum-Zeit-Constraints eine geeignete Programmierabstraktion für unser System entwickeln möchten. Und jetzt stellt sich die Frage, haben denn oder erfüllen denn diese Raum-Zeit-Constraints auch wirklich alle zu Beginn gestellten Anforderungen an die, ja genau, Anforderungen? Zur Systemsicht kann man sagen, ja, sie erfüllen die Anforderungen deswegen, weil nie expliziter Bezug auf die Kooperation der Knoten genommen wird. Und es erfolgt zwar mit den System-Constraints eine Beschreibung der Fähigkeiten der einzelnen Knoten, die ja von Knoten zu Knoten unterschiedlich sein können, aber dies ist unabhängig von der Anwendung. Das heißt, den Anwendungsprogrammierer tangiert das eher nicht. Die Generizität wird auch gewahrt. Ich denke, das kam in den beiden Beispielen sehr gut rüber. Da die Anwendungsbeschreibung gleich bleibt, aber das zugrunde liegende, das Ausführen des Systems gleich geblieben ist. Ja, und wie schon die ganze Zeit eigentlich erkennbar, die Anforderung an die Realisierung der realen Raumzeit ist auch gewahrt, weil durch diese Raum-Zeit-Constraints sowohl Bedingungen Raum als auch Zeit beschrieben werden. Wir sind mit diesem Projekt FlocOS natürlich noch sehr, das denke ich, haben Sie gemerkt, noch sehr am Anfang der Entwicklung. Das bedeutet, es ist auch noch keine Zeile Code geschrieben, es ist auch noch keine Aussage darüber getroffen, wie die Architektur des Betriebssystems aussehen soll oder ob das Betriebssystem nur als Middleware realisiert wird. Die nächsten Schritte sind zunächst, Punkt, wo wir dran arbeiten, ist, diese Raum-Zeit-Constraints überhaupt in geeigneter Weise formulieren zu können, in einer Art Programmiersprache. Constraints oder Constraint-Systeme gibt es schon relativ viele. Ein interessanter Ansatz hierbei sind die sogenannten Constraint Handling Rules. Die haben ihre Ursprünge schon in den 80er Jahren oder Anfang 90er Jahren. Und diese Constraint Handling Rules waren ursprünglich dafür gedacht, eigene Constraint Solver zu programmieren, haben sich aber mittlerweile gemausert zu einer vollwertigen General Purpose Programmiersprache. Und was für uns eben sehr interessant ist, sie erlauben die Definition eigener Constraints. Das heißt, ein Ansatz ist es, mit diesen Constraint Handling Rules unsere raumzeitlichen Constraints irgendwie formulieren zu können. Zweiter Punkt, der im Grunde damit verwandt ist, ist die Integration dieser Raumzeit-Constraints in eine gängige Programmiersprache wie zum Beispiel C. Wir haben ja in dem Beispiel gesehen, dass diese Variable oder diese Ressource OpSystem dann mit einem Constraint belegt wurde und genau diese Integration muss auch noch untersucht werden, wie das funktioniert. Auch als guter Ansatz bieten sich wieder die Constraint Handling Rules an, da es hier schon seit letztem Jahr wohl Implementierung oder eine Integration in C und auch Java existieren. Auch ein interessanter Ansatz ist das sogenannte Mozart-Programmiersystem. Das ist ein Programmiersystem, was mehrere Paradigmen unterstützt, unter anderem auch Constraint-Programmierung. Und der letzte Punkt, der ist vielleicht für Sie der interessanteste, oder bei meiner Erklärung kam bestimmt die Frage auf, okay, jetzt wurden da irgendwie Constraints aufgestellt und auf einmal war das Schedule da. Und in der Tat, das ist ein ziemlich schwieriges Problem. Und hier steht noch ganz generisch als Ansatz Multi-Agenten-Scheduler oder Multi-Agenten-Planung. Das heißt, die Constraints, insbesondere die System-Constraints, beschreiben ja nichts weiter als eine bestimmte Menge an Aktionen, die ein Knoten ausführen kann. Und Aufgabe des Planers, des Schedulers, ist es nun, diese Aktionen so zu koordinieren, so zu planen, dass dann etwas Sinnvolles herauskommt, wie das beispielsweise das Gebiet gleichmäßig beobachtet wird oder dass zwei Roboter beim Fußball einen Doppelpass ausführen können. Gut, damit bin ich am Ende des Vortrags. Ich hoffe, ich habe Sie mit dieser relativ abstrakten Sichtweise jetzt nicht gelangweilt, aber sie sollen mitnehmen, dass innovative Betriebssystemforschung quasi nicht nur auf Mainstream, auf die zwei, drei großen Mainstream-Betriebssysteme beschränkt ist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Jetzt gibt es Fragen hierzu.
Also eine Frage, die sich mir gestellt hat bei den Beispielen, die ja nicht so abstrakt sind, dass man sich nichts drunter vorstellen könnte. Ist daran gedacht, eventuell auch an variable Zielgebiete zu denken?
Ja, das ist ein wesentlicher Punkt. Also wir sind hier von einem statischen Zielgebiet ausgegangen. Es könnte genauso gut sein, also Anwendung wäre, dieses Clusher Space war ja mit dem Parameter T versehen. Also es ist durchaus gedacht, dass sich das Referenzobjekt auch bewegt. Also auch Verfolgung von irgendwelchen Personen. Also wenn man jetzt mal an einen Überwachungsstaat denkt, wenn in einer Fußgängerzone sind diverse Kameras, dass dann eine Person herausgesucht wird und dass die dann durch verschiedene Kameras immer durchgängig beobachtet wird. Daran ist auch gedacht.
Also der zweite Ansatz beschreibt doch irgendwie, dass du sagst, man integriert das irgendwie in so einen bestehenden Solver. Ist das richtig?
In eine bestehende Programmiersprache. Das heißt, wir möchten, wie eben an dieser Variable Ops-System gesehen, gewisse Variablen mit eben diesen Constraints belegen. Natürlich stellt sich die Frage, inwieweit brauchen wir überhaupt diesen imperativen Anwendungscode? Also, wie schon gesagt, diese Constraint Handling Rules lassen es auch zu, also nur diese zu verwenden. Die Integration ist eben, dass man sagt, diese Variable unterliegt diesen Constraints. Natürlich müssen diese Constraints dann wiederum auch sozusagen auf die Aktionen gemappt werden. Also dass dann, je nachdem wie der Constraint erfüllt ist oder so, dann bestimmte Aktionen ausgeführt werden in dem System. Ist die Frage beantwortet?
Und? Weitere Fragen noch?
Ja. Ich denke, das geht auch so.
Ich bin jetzt mal ganz gemein und frage jetzt einfach mal so, wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem klassischen Optimierungsproblem und wo habe ich eigentlich wirklich diesen Betriebssystemaspekt, den ich hier eigentlich an dieser Problemstellung so gar nicht sehe? Also was habe ich da einen Vorteil, wenn ich da wirklich das ins Betriebssystem in irgendeiner Form integriere, als es wirklich einfach nur in die Bibliothek einen Optimierungsalgorithmus und dort separat abzufespern?
Das ist richtig. Also, dass es ein Optimierungsproblem ist, zeigt ja auch der letzte Punkt, dass es in Richtung Multi-Agenten-Scheduling-Planung geht. Ob das Ganze jetzt nur eine Bibliothek ist oder ob das Ganze ein Betriebssystem ist oder ob das Ganze nur als Middleware realisiert wird, das ist zurzeit noch nicht spruchreich sozusagen. Aber das ist schon richtig, dass man das nicht unbedingt als Betriebssystem aufziehen müsste. Soweit ist die Architektur, also soweit sind die Überlegungen noch nicht fortgeschritten. Aber wenn man sich klassische verteilte Systeme anschaut, dann kann man ja sagen, okay, also die Unterscheidung zwischen einem Netzwerkbetriebssystem und einem richtigen verteilten Betriebssystem, die sind ja fließend. Deswegen kann man jetzt auch noch nicht so sagen, was gehört oder muss das jetzt betriebssystemmäßig sein oder kommt einfach nochmal eine Schicht obendrauf. Soweit sind wir noch nicht. Wobei, bin ich überhaupt noch nicht auf die Kommunikation zum Beispiel der Knoten eingegangen. Das ist auch so ein Punkt, der noch irgendwie rein muss. Oder das ist ja auch, das sind gewisse Aspekte der Selbststabilisierung mit drin, wenn jetzt ein Knoten ausfällt oder so. Also das ist alles noch, steht alles noch im Raum.
Weitere Fragen? Also ich habe vielleicht zum Abschluss noch eine ganz, ganz naive Frage. Sie hatten vorher angesprochen, dass die logischen Programmiersprachen ja solche so Constraint Handling in gewisser Weise schon beurteilen. Welche von diesen Sprachen sind denn da heute noch aktuell? Ist Prolog zum Beispiel weiterentwickelt worden? Ich habe also keine Ahnung, wie es dort aussieht.
Also bei der Untersuchung dieser Constraint Handling Rules wird immer Prolog als die Sprache genannt, obwohl man ja auch sagen muss, Prolog also ich will jetzt nicht irgendwie schlecht machen, aber das ist auch gewissermaßen eine Lehrsprache. Es gibt natürlich noch, Prolog ist eigentlich das, was immer noch genannt wird. Ob das jetzt diese Constraint Handling Rules, habe ich ja auch gesagt, die haben sich mittlerweile zu einer eigenen Programmiersprache entwickelt. Es gibt tatsächlich Anwendungen, die auch ich weiß nicht genau, was Behörden sind, aber oder beispielsweise an einer Universität wurden diese Constraint Handling Rules dazu genutzt, um die Raumplanung vorzunehmen. Also es wird natürlich nicht in dem Maße genutzt, wie eben imperative Sprachen. Deswegen der zweite Punkt, wir wollen diese Constraints in eine General-Purpose imperative Sprache reinbringen.
Okay, dankeschön. Ja, dann glaube ich, dann, wenn nicht noch weitere Fragen es gibt, dann können wir 20 Minuten Pause machen und um 12 kommen wir dann zum letzten Vortrag heute Vormittag. Okay, nochmal herzlichen Dank.